so, habe auch eigentlich ein bisschen gebetet über Predigt hier, was soll ich sagen hier, und ist das ein wichtiger Jahresanfang hier 2010 oder ist das einfach ein Jahr wie jedes andere? Und ich meine, was ziemlich offensichtlich ist, ist, dass 2009 für uns als Gemeinde ein echt gutes Jahr war. Also wir haben diese Räume hier angemietet, wir haben renoviert eigentlich das ganze Jahr, haben eigentlich eine recht respektable Leistung auch hingekriegt. Also es sieht wesentlich besser aus, als es vor 9 Monaten ausgesehen hat, vor 10 Monaten. Wann haben wir angefangen? Im Februar, ne? Dann waren es insgesamt tatsächlich 10 Monate, die wir gerödelt haben. Also wir haben definitiv viel in der Zeit geschafft. Wir haben mittlerweile auch eine Konzession. Ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht hier mal öffentlich gesagt. Aber wir dürfen also jetzt legal große Partys hier feiern. Wir dürfen legal Bier verkaufen zum ersten Mal in unserer Geschichte. Was natürlich auch sehr positiv ist für uns. Und ich glaube, es gibt einige Leute, die sich darüber mehr freuen als andere. Aber generell wird das wahrscheinlich sehr positiv aufgenommen, dass wir das jetzt hier auf legale Weise machen können. Also von daher, irgendwie so für uns als Gemeinde, war das echt ein richtig, richtig gutes Jahr irgendwie und ein wegweisendes Jahr. Und wir haben einen Schritt geschafft, den wir seit Jahren eigentlich schaffen wollten und viel für gebetet haben. Und haben echt eines der größten Wachstumshindernisse eigentlich aus dem Weg geräumt, die wir in den letzten, sag mal, 6, 7, 8 Jahren oder sowas überhaupt gehabt haben. Von daher also echt super gut. Auf der anderen Seite war es für einige von uns ein echt super hartes Jahr. Ich sehe so einige, von denen ich weiß, irgendwie, dass ihr durch einige Krisen durchgegangen seid und dass 2009 wie kein einfaches Jahr gewesen ist. Bei mir selber war es auch so. Ich habe ja eigentlich immer gedacht, irgendwie man könnte als geistlicher Leiter auf keinen Fall ausbrennen, wenn man im Final genug an Jesus dranbleibt, weil er ja die Kraftquelle ist. Und theoretisch würde ich dem immer noch zustimmen, aber 2009 habe ich dann doch gemerkt, wieder so Stress und zu viel Arbeit und komisches Verantwortungsgefühl dazu führen können, dass man sich so von seinen eigenen Kraftquellen trennt und dass nicht mehr so die Kraft Gottes so fließt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und habe eben 2009 auch gemerkt, dass es so ein Jahr ist, das mich echt an die Grenzen gebracht hat. Bis dahin, dass ich sagen würde, war definitiv für mich das härteste Jahr, seit ich mit Jesus unterwegs war und bin eigentlich ganz froh, irgendwie von daher auch, dass das vorbei ist. Jetzt 2010 liegen echt ein paar wirklich wichtige und auch coole Sachen vor uns. Wir müssen jetzt hier diesen Raum füllen, müssen wieder mehr inhaltlich arbeiten. Ich hoffe irgendwie, dass wir auch dahin kommen, wieder mehr irgendwie dafür zu beten, wie dass wir geistliche Durchbrüche haben, dass es nicht nur jetzt wieder zufrieden damit sind, gute Räume zu haben, sondern dass es jetzt einfach auch wirklich darum geht, die Stadt zu erreichen, die Menschen zu segnen, 2010 mehr Bekehrungen zu erleben als 2009, irgendwie, dass wir im Übernatürlichen, ist gerade schon angesprochen worden, weiterkommen, dass mehr von Gottes Herrlichkeit und Kraft sichtbar wird unter uns. Also das wäre echt total wichtig, sonst hätten wir auch nicht mehr als Räumlichkeiten und das wäre total blöd. Und ich empfinde das so, oder habe es beim Beten so empfunden, dass wir damit jetzt auch eigentlich an einem ziemlich schwierigen Punkt angekommen sind. Weil ganz oft ist das so, dass so der Moment, an dem man den größten Sieg errungen hat, der Moment ist, irgendwie, wo die Niederlage am nächsten ist. Vorher betet man und bemüht sich irgendwie, dass man irgendwie ein etwas Neues bekommt und wenn man es dann hat, irgendwie dann lässt so die Anspannung nach und man ist nicht mehr so sehr irgendwie an Gott dran, irgendwie man hat nicht mehr so diese Sehnsucht, die man vorher gehabt hat und es passiert dann irgendwie ganz leicht, irgendwie, dass man wieder auf komische Wege kommt irgendwie und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt, wie man so blöd sagt auf Deutsch und dass mir so geistige Spannkraft aufhört. Habe jetzt neulich so einen Missionsbericht gehört, ich weiß nicht mehr, irgendeine Predigt oder gelesen oder so, keine Ahnung, von Leuten, die damals viel im Ostblockländern missioniert haben, ich weiß nicht mehr, welches das war, irgendwie so Tschechien oder sonst irgendwas. Und sie haben über Jahre Bibeln da hineingeschmuggelt und waren dauernd in Untergrundkirchen, die rappelvoll waren, irgendwie wo Leute völlig heiliggeistmäßig am Start waren, wo Heilungen passiert sind, Wunder, wie das Übernatürliche einfach da war, irgendwie Herrlichkeit Gottes da war, Leute keine Angst irgendwie davor hatten, verhaftet zu werden, weil sie irgendwie so sicher in Christus sich gefühlt haben und es war total erweckungsmäßig. Und dann ist das passiert, wofür alle gebetet haben und dieser Ostblock ist irgendwie gefallen und man durfte auf einmal legal irgendwie Religion ausüben und man konnte irgendwie ein Schild an die Kirche hängen, ohne dass man Angst vor Verfolgung haben musste. Und als sie dann das nächste Mal drüben waren, irgendwie so 2 Jahre oder sowas, nachdem die Grenzen sich geöffnet hatten und alles legal war, da waren die Gemeinden klein und es war irgendwie nicht mehr so viel geistliche Kraft da. Und das war eigentlich so, wie man es überall irgendwie auf Gemeinden kennt. Also es war definitiv keine Erweckungsluft mehr da. Und stattdessen hatte man dann eben Westfernsehen und Bananen und was man eigentlich immer haben wollte. Und das, wonach man sich am meisten gesehnt hat, irgendwie hat dann eigentlich dazu geführt, dass man inhaltlich irgendwie einiges von dem verloren hat, was man vorher hatte. Und ich weiß irgendwie, dass es eigentlich überall so ist, wie wenn man etwas bekommen hat, wofür man lange gebetet hat, irgendwie dann ist die Gefahr da, irgendwie, dass man sich zurücklehnt und dass man sagt, ja, wir haben etwas erreicht und wir können jetzt zufrieden sein damit, und man verliert irgendwie etwas von diesem geistlichen Hunger und der Sehnsucht, die man vorher gehabt hat. Und ich habe ein bisschen Angst, dass uns das passiert, und ich hoffe irgendwie, dass 2010 irgendwie ein Jahr ist, wo wir auch wieder in Hunger investieren, wo wir uns nicht mehr auf die Schultern klopfen und sagen, ja, alle Leute finden unsere Räume ganz toll, sondern wo uns dann auch mal richtig klar wird wieder, dass Räumlichkeiten nur dazu da sind, ein größeres Ziel zu erreichen und zu verfolgen, nämlich Remscheid und Umgebung für Christus gewinnen. Und dass es eben nicht irgendwie darum geht, dass wir hier etwas Schönes haben, sondern dass wir einfach wollen, wie das Gottes Herrlichkeit zunimmt. Also es ist keine Zeit, sich zurückzulehnen, es ist keine Zeit, mir zu sagen, super, wir haben es geschafft, sondern es ist mehr irgendwie eine Zeit, irgendwie reinzubeten in das, was Gott machen möchte, und dafür zu beten, wie das es wirklich durchbricht. Und wir haben das noch nicht erreicht. Wir haben etwas Schönes hier, aber wir haben das noch nicht erreicht, was wir eigentlich erreichen wollen. Und so habe ich einiges schon dafür gebetet, dass Gott uns hilft und dass geistige Spannkraft da bleibt, dass Sehnsucht da bleibt, dass Hunger da bleibt und dass vielleicht auch bei den Leuten, die keinen Hunger haben, dass Hunger angefacht wird und dass ein neuer Geist wie von Gebet irgendwie auch auf die Gemeinde kommt, dass wir mehr dafür beten, dass die Herrlichkeit Gottes hier zunimmt und dass wir uns nicht wieder davon täuschen lassen, dass wir einen Sieg errungen haben, sondern dass uns klar ist, wir wollen die ganze Schlacht gewinnen und am besten auch mit dem ganzen Krieg gewinnen und können uns auf keinen Fall jetzt zurücklehnen. Ich habe dann die Jahreslosung gelesen. Wisst ihr, was das ist dieses Jahr? Weiß jemand, dass es überhaupt eine Jahreslosung gibt? Also seit 1930 gibt es in Deutschland die Jahreslosung. Und die gibt jedes Jahr heraus der Ökumenische Arbeitskreis für Bibellesen. Ja. Und 1930, da scheint das echt aus der Erweckung gekommen zu sein. Ne? Das waren irgendwelche Jugendverbände, die evangelistisch total abgegangen sind und die gesagt haben, komm, wir wollen jetzt mal irgendwie für das Jahr 1930 irgendwie so ein gemeinsames Motto haben. Und das Motto war Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Naja, und dann kam halt irgendwann dieser ökumenische Arbeitskreis für Bibellese und die haben einen Bibelleseplan herausgebracht, wo sich irgendwie einige Leute scheinbar dran halten, der dazu führt, dass man in 8 Jahren die komplette Bibel einmal durchkriegt. Das fand ich total abgefahren, also 8 Jahre die ganze Bibel, das ist ja eigentlich ein Witz. Und die machen das so, dass also jedes Jahr gibt es diesen Bibelleseplan und alle Leute, die da drin sind, dürfen Vorschläge machen für irgendwelche Verse, die Jahreslosung werden können, und dann stimmt das Komitee darüber ab und beratschlagt es irgendwie ganz fürchterlich lange und dann sagen sie, dieses ist jetzt die Jahreslosung. Und dieses Jahr hat die mir so gut gefallen, dass ich gerne darüber predigen möchte. Ich weiß nicht mehr, wo es steht, ist auch egal. Ich kann sie praktischerweise auswendig, denn sie reimt sich. Das ist eine der wenigen Jahreslosungen, die sich reimen. Und zwar heißt es da, Jesus sagt, euer Herz verzage nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Also, nicht mal ein richtiger Reim. Und das klingt ja erstmal total positiv. Ich meine, es wäre entweder Johannes 13,1 oder 14,1 oder 12,1 oder 11 oder 16, 17 oder 18. Jedenfalls irgendeiner von diesen Johannes irgendwas Versen 1. Und ich habe das mal nachgelesen. Und der Zusammenhang, in dem das steht, ist total negativ. Nämlich kurz davor irgendwie hat Jesus über seinen Tod und sein Sterben geredet und auch über seine Auferstehung. Und die Verse davor, also die letzten in dem vorangegangenen Kapitel, sind irgendwie, dass Jesus zu Petrus sagt, Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Und dann sagt er das, aber euer Herz soll nicht verzagen und hört nicht auf zu glauben. Ich glaube weiterhin an Gott und glaubt weiter an mich und glaubt irgendwie, dass das wahr ist, was ich euch gesagt habe. Also es ist so, dass Jesus seine Jünger vorbereitet hat eigentlich auf die größte Krise, die sie jemals irgendwie durchleben werden würden, auf das Schlimmste, was in ihrem Leben bisher passiert ist und auch sicherlich um das Schlimmste, was in ihrem Leben danach nochmal passieren würde. Nämlich so diesen Moment, nachdem Jesus am Kreuz gehangen hat und gestorben ist. Und wenn ihr euch das mal durchlest, so die Enden der Evangelien, das hat was total Fieses eigentlich. Die Jünger haben bis zuletzt gehofft, dass Jesus irgendetwas machen würde oder dass Gott eingreifen würde und irgendetwas Spektakuläres passieren würde. Und dann kommt dann doch dieser schreckliche Moment, wo Jesus sein Kreuz irgendwie nach Golgatha trägt, angenagelt wird, nicht herunterkommt, obwohl ihn Leute verspotten und sagen, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter. Aber irgendwie stattdessen, wie bleibt er da und stirbt. Und er wird vom Kreuz abgenommen und er wird einbalsamiert und er wird in das Grab gelegt und er bleibt ein paar Tage tot. Und die Jüngerschar ist total durch den Wind. Da ist keiner, der irgendetwas an Glauben noch gehabt hat. Die haben alle irgendwie, waren völlig davon überzeugt, dass dieses Projekt, für das sie gelebt haben, vorbei ist. Dass Jesus nicht mehr das gehalten hat, was er ihnen versprochen hat. Sie wollten sich in alle Winde verstreuen. Sie wollten wieder irgendwie das machen, was sie immer gemacht haben, ihren ganz normalen Jobs nachgehen. Und keiner von ihnen hat auch nur im Entferntesten damit gerechnet, dass Jesus auferstehen würde. Und im Grunde genommen ist das echt schon fast blamabel, weil Jesus so deutlich darüber geredet hat und es ihnen auch ganz klar gesagt hat, ich bin 3 Tage tot, danach werde ich wieder auferstehen. Hört nicht auf, mir daran zu glauben. Und trotzdem, als Jesus dann auferstanden ist, hat immer noch keiner geglaubt. Da kommen die Frauen vom Grab wieder und sagen, hey, er ist auferstanden. Und die Jünger sagen, glaube ich nicht. Und eigentlich quer durch die ganze Bank. Dann gehen ein paar hin und gucken sich das an und finden das Grab tatsächlich leer. Die anderen Jünger, die nicht dabei gewesen sind, haben es immer noch nicht geglaubt. Und es hat ewig gedauert, und zwar wirklich so lange, bis Jesus jedem Einzelnen von denen erschienen ist, bis sie dann endlich geglaubt haben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Also eigentlich will Jesus sie vorbereiten auf den totalen Moment der Krise, und es hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Sie haben nämlich trotzdem verzagt. Und verzagen heißt ja im Grunde genommen so viel wie mutlos werden und an etwas, woran man geglaubt hat, nicht mehr festhalten können, etwas loslassen und nicht mehr in der Lage sein, etwas weiterzuführen. Und genau das ist mir bei den Jüngern passiert, dass sie in dieser Krise losgelassen haben und dass sie nicht mehr durchgehalten haben und nicht mehr an Gott geglaubt haben oder vielleicht gerade noch so ein bisschen an Gott, aber dass sie nicht mehr an das geglaubt haben, was Jesus gesagt hat. Und ich empfinde die Situation echt teilweise so ein bisschen ähnlich wie die, in der wir als Gemeinde stehen. Das, worüber Johannes hier redet, war eine sehr negative Krise und das, worin wir stehen, ist eine sehr positive Krise. Es ist auch irgendwie eine Phase, wo etwas Altes vorbei ist und etwas Neues kommt, wo das Neue noch nicht richtig da ist und wo man in so einer Übergangszeit zwischenhängt. Und so hatte ich dann fast zum ersten Mal eigentlich, seit 1930, seit ich diese Jahreslosungen lese, das Gefühl, dass es tatsächlich mal eine Jahreslosung ist, die möglicherweise irgendwie auch auf uns zutrifft, weil es gerade in solchen Zeiten total dran ist, an Jesus festzuhalten, am Glauben festzuhalten und zu sagen, wir haben es noch nicht erlebt, was wir sehen wollen. Wir sind noch nicht mehr völlig da, aber wir werden an dem festhalten. Wir werden so lange an dem festhalten, bis Gottes Reich in seiner Herrlichkeit hier reingekommen ist. Und wir werden uns nicht zurücklehnen. Wir werden nicht irre am Glauben werden. Wir werden nicht lau werden, sondern wir werden weiter durchgehen und weiter beten und hoffen und missionieren und dafür arbeiten und tun, was immer notwendig ist, dass dieses Reich Gottes wirklich kommt und durchbricht. Und ist mir jetzt für 2010 irgendwie mehr aufgefallen, als das in anderen Jahren gewesen ist, dass scheinbar sehr viel irgendwie an prophetischen Sachen in der Luft liegt. Vielleicht liest so der eine oder andere von euch mit dieser ganzen einschlägigen prophetischen Newsletter, die immer rumkommen. Ich selber habe mittlerweile eigentlich überhaupt keinen mehr abonniert. Eine ganze Weile habe ich ganz viele gehabt, irgendwie von Morningstar und wer sonst noch irgendwie alles prophetisch am Start war. Und jetzt seit ein paar Jahren lese ich die überhaupt nicht mehr und trotzdem habe ich dieses Jahr dann doch mitgekriegt, dass so einige Leute mich ab Oktober ungefähr darauf angesprochen haben und gesagt haben, Storch, 2010 kommt die Erweckung. Und ich habe immer gesagt, so ja, ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Also ich habe in meinem Herzen nichts irgendwie davon empfunden, habe nicht irgendwie gemerkt, dass Gott mir sagt, dass 2010 jetzt irgendetwas deutlich anders wäre. und konnte mich ärgerlicherweise eben auch mit daran erinnern, wie das mindestens seit ich Christ bin, also seit 15, 16 Jahren, jedes Jahr um den Jahreswechsel Prophetien kamen, irgendwie von ganz weit her, die gesagt haben, nächstes Jahr geht's richtig los. Und am Anfang habe ich das immer noch geglaubt und habe gesagt, so ja, irgendwie, ja, irgendwann nächstes Jahr geht's total los und habe mich sehr darauf gefreut irgendwie und Hoffnung da rein investiert und war dann wie immer am nächsten Jahr Silvester so ein bisschen ernüchtert und enttäuscht und dachte so, ja, eigentlich ist nicht so viel eingetreten von dem, was da jetzt eigentlich so gesagt worden ist. Und was ist denn mit diesen ganzen Prophezeiungen? Und ich habe die Hoffnung natürlich irgendwie, dass tatsächlich mal wieder etwas richtig irgendwie von Gott her kommt, so wie er ja manchmal etwas Übernatürliches anstößt und auf einmal ist in der ganzen Welt irgendwie das gleiche Thema und auf einmal ist irgendwie in der ganzen Welt irgendwie etwas davon zu spüren, wie das Gott etwas macht, was man vorher nicht so spüren konnte. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht irgendwie, dass Erweckung so etwas ist, was ohne unser Zutun kommt. Ich glaube nicht, dass Erweckung etwas ist, wo Gott irgendwann im Himmel einen Schalter umlegt, wenn man genug dafür gebetet hat oder genug prophezeit worden ist. Und so glaube ich auch nicht, dass es etwas ist, womit wir einfach nur rechnen können, dass 2010 irgendetwas Besonderes passiert. Ganz im Gegenteil, ich bin mittlerweile mehr denn je davon überzeugt, dass wenn man einfach nur darauf wartet, dass Gott irgendetwas tut und sich so halbherzig darauf verlässt, dann wird man mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit enttäuscht werden, weil nämlich passive Leute niemals mit den vollen Segen Gottes kriegen werden. Und ich weiß, das ist eine Aussage, der kann widersprochen werden und so ganz viele von der prophetischen Front sagen auch irgendwie immer, wenn ich sowas sage, dass man das nicht so sagen könnte. Es gibt irgendwie Sachen, die Gott einfach souverän macht und wir sind total abhängig davon. Aber ganz ehrlich, ich kann das irgendwie in der Bibel mittlerweile eigentlich fast nicht mehr finden, dass Gott irgendwie etwas macht, ohne dass Menschen dabei sind. Und ich glaube ganz im Gegenteil, dass es so ist, dass wir so viel von Gottes Reich haben werden, wie wir selber uns nehmen. Jesus selbst sagt, seit den Tagen von Johannes dem Täufer leitet das Himmelreich Gewalt und es gibt Leute, die es mit Gewalt an sich reißen. Also es gibt Leute, die so eine Einstellung haben, so eine aggressive Einstellung Gott und dem Übernatürlichen gegenüber, dass sie automatisch da reindrängen und dass sie sagen, ich werde mir alles nehmen, was ich von Gott hier in diesem Leben kriegen kann, egal was es kostet, ich werde da rein investieren. Und das sind die Leute, die es kriegen werden. Und die anderen, die nur darauf warten, die kriegen vielleicht auch mal ein bisschen was ab davon, wenn sie neben anderen stehen, die diese Einstellung haben. Aber die werden irgendwie nicht den gleichen Segen kriegen, wie die, die sagen, hey, ich will es unbedingt haben und sehen. Und was ich mittlerweile eigentlich viel mehr glaube, ist, dass Gott wie prinzipiell immer bereit ist zu segnen und dass Gott prinzipiell immer Interesse daran hat, dass die Menschen in unserem Umfeld Christen werden, dass Gott immer möchte, wie das Remscheid und Umgebung gesegnet werden und dass es nicht irgendwie so Phasen gibt, wo er sagt, okay, jetzt möchte ich gerne mal Remscheid segnen 2010 und die nächsten 30 Jahre wird dann in Remscheid nichts mehr passieren, weil dann sind erst München, Stuttgart, Hamburg und so weiter dran. Also, sondern dass einfach wie Gottes Angebot immer da ist und er sagt, hey, ich will echt was machen hier. Und dass es eigentlich darauf ankommt, dass wir sagen, ich will mitmachen. Und ich will jemand sein, der dafür betet. Ich möchte jemand sein, der mit Menschen redet. Ich möchte jemand sein, der für Leute da ist, die in die Gemeinde kommen und ihnen hilft reinzukommen. Ich möchte jemand sein, wie der Gottes Reich mit meinem Geld unterstützt und so weiter. Also dass es eben auch wieder darauf ankommt, dass wir unseren Teil machen und dass wir dann davon ausgehen können, dass Gott seinen Teil tut. Und so habe ich mich darüber gefreut, als gerade der Eindruck kam, das war ja auch überhaupt nicht abgesprochen, also ich habe es selber irgendwie erst im Vorgebet gehört, wie das Judith gebetet hatte und Gott ihr da was gesagt hat. Und das ist so eine Prophetie, wo ich mich echt voll mit anfreunden kann und mich auch gerne dahinter stellen möchte und sagen will, dass ich mir das sehr, sehr gut vorstellen kann, dass Gott es tatsächlich sagt und es ist eine Tür vor uns offen und wir haben die Möglichkeit reinzugehen. Und jetzt ist die große Frage, ob wir es wirklich machen wollen. Ob wir den Mut haben, ob wir die, was war's, Mut, Ausdauer? Mut, Verlangen, Ausdauer haben, da durchzugehen. Und ich glaube, es fängt echt mit dem Verlangen an, irgendwie, ne, dass man den Wunsch hat, dass sich etwas ändert. Dass man nicht zufrieden ist mit dem Status quo, sondern dass man sagt, es muss mehr geben da draußen und ich will dieses mehr haben. Und danach, wie kommt eigentlich automatisch der Mut? Wenn man das Verlangen hat, um etwas zu bekommen, dann muss man irgendwann den Mut haben, zuzugreifen und zu sagen, ich will anfangen, da drin zu leben. Für mich war Mut irgendwie 2009, irgendwie so ein ganz großer Punkt bei den Schatzsuchen, die wir angefangen haben. Mir fällt das extrem schwer, irgendwie Leute auf der Straße auf den Glauben anzusprechen, weißt du, das glaubt mir irgendwie auch immer keiner irgendwie und viele Leute meinen, ja Storch, du kannst doch irgendwie immer dich hier vor 1000 Leute stellen und predigen, aber das ist viel, viel einfacher irgendwie als auf einer Straße zu sein und zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hallo, das mag Ihnen komisch vorkommen, aber wir haben gerade gebetet und ja, ich glaube, wir sind die Person, wie die Gott uns gezeigt hat und darf ich mal eben mit Ihnen über Ihr Seelenheil reden. Nee, so schlimm haben wir es auch nicht aufgezogen. Aber es war für mich echt irgendwie... Und es war beides da. Auf der einen Seite habe ich das totale Verlangen danach, mit Menschen über Jesus zu reden. Und ich habe Verlangen danach, dass Menschen in Gottes Reich kommen. Auf der anderen Seite erfordert es für mich jedes Mal Mut, wenn ich jemanden anspreche, um mit ihm darüber zu reden. Und selbst hier irgendwie, wenn Leute im Kultstock irgendwie auf mich zukommen und sagen, so ja, ich lebe gar nicht mehr mit Gott und deine Predigt, die fand ich ja interessant, aber diese und jene Punkte würde ich gerne nochmal mit dir diskutieren, fällt mir das auch echt total schwer, oft irgendwie so zu meinem Glauben zu stehen und einfach zu erklären, wie was ich damit meine und was Jesus für mich ist. Und ich weiß nicht warum, irgendwie, ob das Menschenfurcht ist oder irgendetwas anderes, aber es ist, ich muss jedes Mal über meinen Schatten springen und ich brauche jedes Mal Mut, um das zu tun. Und so glaube ich mir, dass dieser zweite Aspekt echt extrem wichtig sein wird. Ich weiß, dass es Leute gibt hier, die Verlangen haben. Und vielleicht solltet ihr dann dafür beten und da hinein investieren, dass ihr 2010 auch den Mut kriegt, wichtige Glaubensschritte zu gehen und es einfach mal umzusetzen und zu tun. Und das Dritte, wie kann ich auch wie bestätigen, man braucht Ausdauer, um in die Dinge Gottes reinzukommen. Ich kenne echt fast nichts, was man im Glauben haben kann, was man einfach kriegt. Und viele von euch wissen das, dass es manchmal schwer ist, zum Beispiel laut zu beten. Für ganz viele Leute, die ich so kennengelernt habe, die Christen geworden sind, irgendwie war das super schwer, irgendwie als erste Mal in einer Gebetsgemeinschaft laut zu beten. Und es war ein totaler geistlicher Durchbruch, als sie es dann geschafft haben. Und das ist mit allem so. Man muss irgendwie echt manchmal dranbleiben, man muss sich überwinden, man muss es immer wieder ausprobieren und muss dann ausdauernd da dranbleiben, bis man es wirklich hat. Und ich weiß mir, dass es vielen in unserer Generation irgendwie scheinbar schwerer fällt, als das früher gewesen ist, ausdauernd an irgendetwas dran zu bleiben, weil wir ganz oft irgendwie Sachen sein lassen, wenn wir den Spaß daran verlieren. Und manchmal hat man so den ersten Kick und das macht auch Spaß und irgendwann hört es auf, Spaß zu machen und man hört auch auf, irgendwie das weiterzumachen. Und das kann mit Beten sein, das kann Bibellesen sein, das kann Evangelisieren sein, das kann Heilung sein, das kann Anbetung sein, das kann alles Mögliche sein. Und was die Bibel einfach ganz deutlich sagt, ist, dass das christliche Leben ein Marathonlauf ist. Dass es ein Langstreckending ist, dass es nicht darauf ankommt, einmal kurz loszuspurten, sondern dass es darauf ankommt, irgendwie den Glauben bis ans Ende zu halten und Dinge durchzuziehen, bis man irgendwann tot ist. Und dass Ausdauer einfach irgendwie total wichtig ist in dem, was wir haben. Ja, und so... Was ist das eigentlich, was ich sagen wollte? Oder? Ja. Ich würde gerne noch mit euch beten, also weil gerade irgendwie, als das dann nochmal von vorne kam, mich das Wort auch echt angesprochen hat. Also ich würde total gerne mit euch beten, dass 2010 für uns ein Jahr ist, wo wir durchgehen durch die Tür. Dass es ein Jahr ist, wo wir Mut haben und Ausdauer haben und dass wir auch für Sehnsucht beten, für Verlangen beten bei Leuten, die es nicht haben. Und dass wir einfach wieder dafür beten, dass wir als Gemeinde irgendwie 2010 echt ein Jahr von geistlichen Durchbrüchen erleben und 2010 echt ein Jahr wird, in dem wir diese Räume hier schon mal inhaltlich füllen, in dem wir gutes Gemeindewachstum erleben, in dem viele Leute zum Glauben kommen, geistig aufgebaut werden und einfach Gottes Reich in unsere Mitte kommt. Okay?